Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen noch einmal zurück auf den 10. Vers im 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Statt böse haben wir übersetzt mit untauglich. Und im Übrigen beantrage ich, Karthago muss zerstört werden. Diesen berühmten Ausspruch konnte man aus dem Munde des Staatsmannes Cato, gemeint ist der Ältere, am Ende jeder seiner Reden hören, die er im römischen Senat hielt. Auch sonst schien es bei jeder Gelegenheit sein Hauptthema zu sein, auf dem Marktplatz oder auch sonst wo. Er war davon überzeugt, dass von Karthago eine große gefährliche Bedrohung für das römische Reich ausging. Darum bei jeder Gelegenheit, Karthago muss zerstört werden. Wenn Martin Luther der Meinung war, dass mit dem Artikel der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden durch den Glauben die Kirche steht und fällt, sah er offensichtlich die größte Gefahr für die Kirche in der falschen Lehre von der Gerechtigkeit aus den Gesetzeswerken. Er ging damit völlig konform mit der Gnadenlehre der Heiligen Schrift, wie sie uns besonders durch Paulus in seinen Lehrbriefen bezeugt wird. Die Lehre vom stellvertretenden Opfertod Jesu, von der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes, die uns in Christus Jesus durch den Glauben zugerechnet ist, ist das Herzstück des Evangeliums. Es ist zu allen Zeiten absolut notwendig, dass diese Wahrheit im Zentrum der Verkündigung in und durch die Gemeinde steht. Die Hauptbetonung, auch in der Nachfolge Jesu, darf nicht auf unserem Tun, sondern auf dem Getan in Christus liegen. Es ist vollbracht, ja, so haben wir es gesungen. Die Hauptbetonung in der Verkündigung des Evangeliums liegt darauf, dass Christus am Kreuz alles an unserer Stelle vollbracht hat. Liegt also auf dem stellvertretenden Gehorsam Christi, nicht auf dem, was wir in der Nachfolge Jesu zu tun haben. Christus ist nicht in erster Linie unser Vorbild für unsere Nachfolge, sondern unser Stellvertreter. Und gerade in unseren Tagen wäre es angebracht, am Ende einer jeden Predigt es mit lauter Stimme zu bezeugen, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. So lesen wir in Römer Kapitel 3, Vers 28. Und so liegt es denn nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Lloyd-Jones sagt Folgendes: Je mehr ich das Neue Testament lese, desto mehr bin ich von der Tatsache beeindruckt, dass jeder Appell, also jede Befehlsform, jeder Appell, der zu gutem Betragen, zu einer guten Lebensweise und zu gutem Verhalten auffordert, immer aufgrund unserer Stellung an uns gerichtet wird. Also aufgrund der Stellung, die wir in Christus haben. Dass wir uns von Christus her verstehen. Nicht von uns selbst, was wir in uns selbst sind. Die Bibel fordert uns nie auf, irgendetwas zu tun, ohne uns zuallererst daran zu erinnern, wer wir sind in Christus. In ihr begegnen wir immer erst der Lehre, und zwar der Lehre von der Gnade Gottes in Christus. Und dann der praktischen Ermahnung. Also das, was wir sind in Christus, geht der praktischen Ermahnung voraus. Sehen Sie sich einen beliebigen neutestamentlichen Brief an und Sie werden es immer so vorfinden. Diese Männer sagen, unter der Inspiration des Heiligen Geistes zuallererst zu uns, dies ist es, was wir infolge des Werkes Christi sind. Daher, und dann kommen die Ermahnungen. Ja? Besonders deutlich wird das im Brief an die Epheser. Sitze, stehe, wandel. Das sind die drei Abteilungen, die drei Stücke im Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Zunächst einmal sitze, ruhe in dem, was Gott in Christus für dich getan hat. Das ist das Erste, das Allererste. Und deshalb beginnen wir denn die Woche mit einem Sonntag, mit einem Ruhetag. Nach dem Gesetz ist es umgekehrt. Da steht die Ruhe am Ende des Gesetzes. Wir kommen immer von dem her, was Gott in Christus bereits vollkommen vollbracht hat. Sitze, stehe, wandle, stehe. Aufgrund dieser Tatsache wandeln wir in einem Leben, das Gott verherrlicht, und stehen gegen die Mächte der Finsternis im Namen Jesu. Das ist die Reihenfolge. Sitze, wandle, stehe. Niemals finden wir es in der umgekehrten Reihenfolge. Und das ist unsere Natur. Von Natur aus machen wir es gerne umgekehrt. Wir beginnen mit dem, was wir zu tun haben. Irgendwann kommt dann auch als Anhängsel dazu, was Christus für uns getan hat, was Christus für dich getan hat. Das ist die verkehrte Reihenfolge. Es geht immer in erster Linie und zunächst einmal um das, was Christus zur Ehre und Verherrlichung Gottes für dich und für mich getan hat. Wie wichtig ist es doch, dass in der Gemeinde Jesu immer wieder die Stimme des guten Hirten zu hören ist, der sein Leben für seine Schafe gelassen hat. Es ist die Stimme des Gekreuzigten, der uns Sünder durch sein teures Blut mit Gott versöhnt hat, die uns immer wieder tröstet und ermutigt. Im zweiten Buch Mose, im 29. Kapitel, lesen wir vom Brandopfer. Wäre interessant, einmal zu hören, wer unter uns wirklich eine klare Vorstellung von dem hat, was das Brandopfer im Alten Testament für eine Bedeutung hatte. Im Unterschied zum Sündopfer, zum Sühnopfer. Es gibt ja diese beiden großen Opfer, Sühnopfer, Brandopfer. Stellvertretende Opfer, Bedeutung des Brandopfers. Lesen wir vom Brandopfer also in diesem 29. Kapitel das Abbild der stellvertretenden Hingabe Jesu an den Willen des Vaters. Also das, was Jesus am Kreuz getan hat, tat er in erster Linie in seiner Hingabe, in seiner stellvertretenden, für uns stellvertretenden Hingabe an den Willen des Vaters. Das ist das Brandopfer. Sein Leben, das Gott verherrlicht, das uns dann zugerechnet wird. Bis zum Tode also am Kreuz geschah diese Hingabe des Sohnes Gottes. Und darum sagt der Vater im Himmel im Blick auf seinen Sohn, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Stellvertretend für uns. Es wurde am Eingang, dieses Brandopfer wurde am Eingang der Stiftshütte vor Gott dargebracht. Dem Herrn, so heißt es, zu einem lieblichen Wohlgeruch, damit ist gemeint zum Wohlgefallen Gottes. Das soll das tägliche Brandopfer sein, so heißt es, bei euren Nachkommen am Eingang der Stiftshütte vor dem Herrn, wo ich euch begegnen und mit dir reden will. Es ist mir persönlich immer wieder so wichtig. Von daher redet Gott zu uns, vom Kreuz her begegnet uns unser Herr und redet mit uns. Hier vernehmen wir seine Stimme. Hier redet er freundlich mit uns und offenbart uns seine ewige Verbundenheit mit uns. Hier ist alles überfließende, erstaunliche Gnade. Amazing Grace. Im ganzen Alten Testament, in den kultischen Handlungen, besonders den Opfern, in den Geschehnissen und Biografien und ausdrücklichen Worten und Verheißungen hören wir überall die Stimme unseres Herrn Jesus. Ihr sucht in der Schrift, so sagt er zu den Pharisäern, Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, im Alten Testament. Und sie ist es, die von mir zeugt. Wenn bereits in den Schattenbildern und Prophezeiungen des Alten Testamentes, wie viel mehr redet Gott mit uns im Neuen Testament, in der Offenbarung, die geschehen ist im Sohn Gottes? Du heißt es dann im Hebräerbrief, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet im Sohn. Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, das ist das Leitmotiv im Erlösungswerk Gottes. Es ist wie mit einem Leitmotiv, zum Beispiel in einem musikalischen Werk. Immer wieder finden wir dieses Leitmotiv. In den verschiedenen Variationen kehrt es immer wieder. Man hört es auch immer wieder heraus, ja, dieses Motiv. Und es ist das Leitmotiv der Gnade Gottes in Christus Jesus, seinem lieben Sohn, das wir immer wieder hören, wenn wir das Wort Gottes lesen oder aber wenn es uns gepredigt wird. Zumindest sollte das zu hören sein, ja, immer wieder. Ob das allerdings der Fall ist, das ist eine andere Frage. Ja. Das ist eine große Not in der Verkündigung des Wortes Gottes in unserer Zeit. Ich kann mich daran erinnern, dass ein alter Bruder einmal sagte, im Blick auf eine Predigt, die er gehört hatte, die Predigt hätte auch ein Rabbiner halten können. Ja? Nur, dass bei uns dann manchmal der Name Jesus vorkommt, aber was das bedeutet, was das beinhaltet, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Es ist selten, dass man das hört. Ja? Auch die alttestamentlichen Vorschattungen auf Christus hin, welche Bedeutung das alles hat. Man spricht viel lieber über das, was wir zu tun haben, als das, was Gott in Christus getan hat und wer er ist. Gemeinschaft mit ihm können wir nur haben, wenn wir das mehr und mehr aus der Heiligen Schrift entnehmen, wer er eigentlich ist und was er für uns getan hat. Das macht unsere Herzen immer wieder froh. Das ist das Leitmotiv in unserem persönlichen Glaubensleben und sollte das Leitmotiv auch sein in jeder Verkündigung. Mehr oder weniger ausdrücklich. Es muss aber immer wieder zu hören sein. Die Stimme des guten Hirten. Hinsichtlich des sogenannten Preisgerichtes, und darum geht es ja hier in diesem Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder untauglich. Hinsichtlich dieses sogenannten Preisgerichtes haben wir in den vergangenen Predigten bereits darauf hingewiesen, dass es zwar dabei nicht um die Frage nach ewiger Errettung oder Verdammnis geht, dass aber das Prinzip der Gnade, dass wir nichts haben in uns selbst und alles in Christus haben, auch hier die entscheidende Rolle spielt. Also nicht nur im Blick auf das Fundament unseres Glaubens, im Blick auf die Rechtfertigungsgnade, die Glaubensgerechtigkeit, sondern auch im Blick auf die Werke, die wir tun in der Nachfolge Jesu und die im sogenannten Preisgericht Beurteilung finden, gilt das Prinzip der Gnade. Dieses Prinzip besagt, dass wir im Blick auf den Dienst im Reiche Gottes, und jeder von uns hat eine spezielle Aufgabe im Reich Gottes. Ich war nicht nur der Verkündiger des Evangeliums, sondern auch jeder Einzelne unter uns mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, hat eine konkrete, bestimmte Aufgabe im Reich Gottes. Dass also wir im Blick auf den Dienst im Reich Gottes völlig ohnmächtig und untüchtig von uns aus sind. So sagt es der Apostel Paulus auch im 2. Korintherbrief, wer ist hierzu tüchtig, das Evangelium zu verkündigen? Niemand ist dazu tüchtig von sich aus. Dass wir tüchtig sind, das ist von Gott. Und das gilt jedem Einzelnen auch unter uns, der eine bestimmte Aufgabe hat im Reich Gottes, dass wir immer wieder dieses Prinzip lernen, wir sind von uns aus nicht tüchtig dazu. Wir mögen zwar ausgestattet sein mit bestimmten natürlichen Begabungen, und trotzdem sind wir immer wieder arm in uns selbst, ohnmächtig in uns selbst und nehmen unsere Tüchtigkeit ganz allein von dem Vermögen Christi her. Das ist das Prinzip auch im Blick auf die guten Werke in der Nachfolge Jesu. Wir sind ganz abhängig vom Vermögen Gottes in Christus. Und dieses Prinzip der Abhängigkeit von der Gnade Gottes in Christus verbindet das Fundament unseres Glaubenslebens, die Rechtfertigungsgnade, mit dem, was wir an Werken darauf bauen. Darum geht es ja hier im Blick auf das sogenannte Preisgericht. Die vom Heiligen Geist gewirkten Werke sind zwar nicht Grundlage unserer Heilsgewissheit, das muss klar sein. Hier ist nicht die Rede davon, dass wir uns auf diese Werke verlassen können im Blick auf unser ewiges Heil. Sie sind nicht Grundlage unserer Heilsgewissheit, auch nicht teilweise Grundlage unserer Heilsgewissheit. Das wird ja leider in der sogenannten Lordship Salvation Lehre so weitergegeben. Doch sie werden zusätzlich mit einem Gnadenlohn versehen, weil sie in Christus Jesus getan sind. Darum geht es also hier in diesem Preisgericht. Wir haben schon darüber gesprochen. Es geht hier um eine zusätzliche Belohnung, die eben auch ein Gnadenlohn ist. Für das, was wir in Christus Jesus in der Abhängigkeit vom Wirken des Heiligen Geistes in der Nachfolge Jesu getan haben. Wir bekommen also nicht nur aufgrund der Rettung durch das Blut Jesu den Zugang in die Herrlichkeit, sondern werden zusätzlich noch belohnt durch die Werke, die Gott selbst in uns und durch uns gewirkt hat in der Nachfolge Jesu. Das ist wunderbar, es ist alles Gnade. Werke, die nicht in der Abhängigkeit von Christus geschehen sind, werden nicht belohnt werden. Auch wenn sie rein äußerlich lobenswert sind. Und da wird manches unter den Tisch fallen, ihr Lieben. Was wir in der Gemeinde Jesu getan haben, in der Unabhängigkeit von der Kraft Gottes. Es wird keine Belohnung finden. Solche Werke, die rein äußerlich nicht sündig sind, rein äußerlich ansehnbar und auch gelobt werden können, solche Werke werden im Sendschreiben an die Gemeinde Jesu als solche beschrieben, wenn sie nicht in der Abhängigkeit von Christus geschehen sind. Wir denken an das Bild vom Weinstock und den Reben. Sie werden also als solche beschrieben in Offenbarung Kapitel 2 im Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus als nicht die ersten Werke. Sie sind für den Bau des Reiches Gottes nicht verwendbar. Das ist das, was gemeint ist hier nach der Luther-Übersetzung mit dem Wort böse. Das heißt nicht, dass sie an sich sündig sind, ja? Sondern sie sind nicht verwendbar für den Bau des Reiches Gottes. Weil sie nicht in Christus geschehen sind. Sie sind untauglich dafür. Und werden dementsprechend auch keinen Gnadenlohn empfangen. Wie in der Glaubensgerechtigkeit, so ist auch betreffs des Preisgerichtes alles lauter Gnade. Sowohl die brauchbaren Werke in der Nachfolge Christi als auch ihre Belohnung. Und nun wollen wir uns der folgenden Frage zuwenden. Könnte die Tatsache, dass es im Preisgericht nicht um die Frage nach ewiger Errettung oder Verdammnis geht, nicht dazu führen, dass wir im Blick auf unser Tun zum Bau des Reiches Gottes leichtfertig werden? Könnte ja sein, dass jemand sich sagt, naja, Hauptsache ich bin gerettet. Ne? Was soll mir dann noch ein zusätzlicher Gnadenlohn, das ist mir egal. Ne? Wenn auch meine Werke nicht anerkannt werden, in der Nachfolge Jesu geschehen, weil sie nicht in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist, von Christus geschehen sind. Was soll's, ne? Hauptsache ich bin gerettet. Wir haben im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel gelesen, dass die Gläubigen, die das Fundament der Glaubensgerechtigkeit besitzen, gerettet werden, auch wenn sie aufgrund unbrauchbarer Werke einen Verlust an Gnadenlohn erleiden werden. Dazu einmal diese einschlägigen Worte aus dem 1. Korintherbrief. Kapitel 3, Vers 11 folgende. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist das Fundament, ja, auf dem wir stehen im Glauben. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, das sind brauchbare Werke zur Verherrlichung Gottes, Holz, Heu, Stroh, das sind unbrauchbare Werke, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Wann wird es offenbar werden? An diesem Tag des sogenannten Preisgerichtes. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichtes, dieses Preisgerichtes, wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Jetzt kommt es. Wird jemandes Werk bleiben, dass er darauf gebaut hat? Werden deine Werke, die du in der Nachfolge Jesu getan hast, ich betone das immer wieder, es geht nicht um Werke, durch die wir gerettet werden. Ja? Wir lehren nicht die Werkgerechtigkeit, sondern Werke, die in der Nachfolge Jesu als Gerettete geschehen, wird jemandes Werk bleiben, dass er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Jetzt kommt die andere Seite. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Und jetzt kommt diese Aussage, auf die es mir in Sonderheit jetzt ankommt. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, bekommt also keinen Gnadenlohn für diese Werke. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Warum wird er gerettet werden? So wie durchs Feuer hindurch, weil er das Fundament hat. Christus ist unser Fundament, sein vollbrachtes Erlösungswerk, seine uns zugerechnete Gerechtigkeit. Das ist unser Fundament und wer das hat, ist gerettet, auch wenn er im Blick auf seine Werke, die Belohnung seiner Werke Schaden leiden wird. Das ist also das, was Paulus hier sagt im 1. Korintherbrief. Und diese Aussage könnte natürlich missverstanden werden. Sie könnte dazu führen, dass jemand sich sagt, was soll's? Wenn auch meine Werke keine Belohnung im Preisgericht finden werden, Hauptsache ich bin gerettet. Ich habe ja das Fundament. Wenn das auch nicht ausdrücklich so ausgesprochen wird von dem Einzelnen, und viele Dinge werden nicht ausgesprochen, ja, aber sie werden im Innersten bewegt und gedacht, da geht es um die tiefsten Motive unseres Herzens, unsere Gesinnung. Ja? Wenn sie auch nicht immer ausgesprochen wird, diese Einstellung, so könnte das doch vielleicht unbewusst die bestimmende Gesinnung im praktischen Leben des Einzelnen sein. Was interessiert mich das Preisgericht? Ne? Ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet und ob nun die Werke, die ich tue als Kind Gottes, noch zusätzlich belohnt werden oder nicht, naja, daran habe ich kein Interesse. Ne? Das interessiert mich nicht. Könnte doch sein, dass jemand so denkt. Könnte man Paulus nicht den Vorwurf machen, wenn er solche Aussagen macht, wie im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, könnte man ihm da nicht vorwerfen, so etwas zu schreiben sei doch unverantwortlich und verführe die Gläubigen zum Leichtsinn. Nun, Paulus äußerte hier nicht seine persönliche Meinung, sondern was er schreibt, ist Gottes Wort, vom Heiligen Geist inspiriert. Und darum ist diese Lehre wahr. Was Paulus sagt, steht. Es ist Gottes Wort. Es ist nur die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Wie reagiere ich darauf? Diese Lehre kann missverstanden werden, ja, sie kann sogar missbraucht werden. Als Paulus im Zusammenhang mit der Lehre von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden durch den Glauben, also ohne Gesetzeswerke, also ohne Zutun des Gesetzes, den gewaltigen, frohmachenden Satz aussprach, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Ne? Wunderbares Wort aus Römer Kapitel 5, ne? Für alle, die wirklich ihre Sündhaftigkeit vor Gott erkannt haben und darunter leiden. Nicht nur darunter leiden, dass sie in der Vergangenheit Gott so viel Kummer bereitet haben, auch dadurch, dass sie anderen Kummer bereitet haben, ne? Haben sie letztlich oder in erster Linie Gott Kummer bereitet. Sie haben gegen Gott gesündigt. Also nicht nur, dass man darunter leidet, sondern unter unsere gegenwärtige sündige Natur, die wir alle jetzt in diesem Augenblick mit uns herumtragen, ja? Jeder einzelne von uns hat eine sündige Natur, die ihn begleiten wird, bis er hier einmal die Augen schließt und dann am Ziel ist in der Vollendung. Wenn wir nicht wüssten, dass Gott in Christus diese sündige Natur auch schon bereits gerichtet hat am Kreuz, könnten wir verzweifeln. Es gäbe keinen Sieg, kein neues Leben, keine Frucht. Also ein wunderbares Wort, dieses Wort aus dem Römerbrief Kapitel 5, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, wenn du darunter leidest, welch ein Sünder du bist. Da ist doch die Gnade überfließend geworden. Es ist immer mächtiger, ist immer größer als deine Sünde und deine sündige Natur. Als Paulus damals diesen Satz verkündigte, diese Wahrheit verkündigte und niederschrieb, wurde er mit dem Vorwurf konfrontiert: Wenn das so ist, Paulus, wie du sagst, dass da, wo die Sünde mächtig geworden ist, die Gnade immer noch mächtiger ist. Wenn das wirklich so ist, können und sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Dann wäre es ja nicht nur egal, wie wir leben, sondern es wäre sogar besser, wenn wir ein sündiges Leben führen würden, denn dadurch würde die Gnade ja noch größer und herrlicher. Ja, verstehen wir den Gedankengang? Ne? Ich meine, wenn wir in der Bibel die Lehrbriefe lesen, wenn wir das lesen, was der Apostel Paulus schreibt und dergleichen, dann müssen wir schon ein bisschen nachdenken. Ne? Ja, da kann man nicht einfach so flüchtig darüber hinweghuschen. Wenn auch manches vielleicht ein wenig schwer zu verstehen ist. Wie Petrus ja auch sagt, im Blick auf Paulus, im Blick auf die Wahrheiten, die Lehren, die er verkündigte, manches ist schwer zu verstehen. Da muss man sich darin vertiefen. Wenn ich keine Ahnung vom Fußball habe, aber gerne wissen möchte, was ein Elfmeter ist oder was weiß ich, dann muss ich mich kundig machen. Dann muss ich mich darin schlau machen. Dann muss ich vielleicht mal jemanden fragen, hör mal, was bedeutet das denn? Oder ich lese ein Buch darüber. Ja? Und wenn ich wissen will, was heißt das eigentlich, was hier geschrieben ist, dann muss ich darüber nachdenken, dann muss ich darum beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich das verstehe. Dass ich überhaupt erst ein Interesse daran habe, das verstehen zu wollen. Ja? Denn es ist ja Gottes Wort, was mir hier begegnet. Ne? Also, das, was Paulus im Blick auf die Rechtfertigungslehre erlebte, dass man ihm den Vorwurf machte, Paulus, du verkündigst die Gnade Gottes, die freie Gnade Gottes in jeder Beziehung. Ohne Zutun des Menschen, ohne Gesetzeswerke wird der Mensch vor Gott gerecht, allein durch den Glauben. Das macht doch die Leute leichtfertig. Ne? Wenn du dann noch behauptest, dass da, wo die Sünde mächtig ist, die Gnade noch viel mächtiger ist, überfließend ist, dann lass uns doch sündigen, dann wird die Gnade umso größer. Ne? Ja. Das war der Vorwurf. Später, zu der Zeit der Reformation, als Gott in seiner Gnade durch Luther das Evangelium von der Glaubensgerechtigkeit wieder auf den Leuchter stellte, kam es tatsächlich zu dem schlimmen Missbrauch dieser überaus kostbaren Wahrheit, in dem viele die Freiheit, die sie erfuhren, vom Papsttum, mit seiner Irrlehre von der Werkgerechtigkeit als Freibrief für das Sündigen ansah. Also, später in der Reformation hatte man tatsächlich damit zu tun, Luther hatte damit zu tun. Und von daher muss man den Ausspruch Luthers verstehen, es wäre besser gewesen, wenn man den ganzen Haufen unter dem Papsttum gelassen hätte. Dann würden sie sich wenigstens ordentlich benehmen. Ne? Ja. Aber so sagen sie, wir leben ja von der Gnade, mit dem Papsttum, mit der Werkgerechtigkeit haben wir nichts mehr zu tun, jetzt können wir leben und tun und lassen, was wir wollen. Missbrauch der Gnadenlehre. Die Folge war, wie Werner de Bohr in seinem Kommentar zum Römerbrief eingangs des 6. Kapitels ausführt, dass Luther, und jetzt kommt die Gegenreaktion von Luther, ja, dass Luther sich nicht anders zu helfen wusste in dieser Situation, wo die Gnade missbraucht wurde, als dass er aufs Neue kräftig das Gesetz in das evangelische Christentum und in den Gemeindeaufbau hineinnahm, so kräftig, dass bei uns bis heute alle christliche Erziehung und alles kirchliche Leben wesentlich wovon bestimmt und geleitet wird, wovon vom Gesetz bestimmt und geleitet ist. War das richtig, was Luther da gemacht hat? Wir schätzen alle Luther über alles, ne, durch den die Rechtfertigungslehre wieder bekannt geworden ist. Die ganze Welt ist gesegnet worden durch dieses wunderbare Werk der Reformation. Aber an dieser Stelle hat Luther sich geirrt. Ne? Paulus antwortet auf den Vorwurf gegenüber dem Evangelium von der überströmenden Gnade Gottes in Christus mit den Worten, das sei ferne, dass man jetzt drauf lossündigen kann. Oder dass durch das Evangelium von der Gnade Leute zum Leichtsinn verführt würden, das sei ferne. Und er greift nun nicht wieder auf das Gesetz zurück, wie Luther das später getan hat, indem Luther wieder das Gesetz ganz besonders gepredigt hat. Paulus greift nicht auf das Gesetz zurück, damit wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen, sondern auf den Inhalt der Rechtfertigungsgnade, in der wir in Christus der Sünde gestorben sind und in ihm, in unserem Stellvertreter, auferstanden sind, geistlich auferstanden sind, damit wir Gott Frucht bringen. Lesen Ähnliches in Römer Kapitel 7. Gerade unter der Herrschaft der Gnade und nicht unter der Herrschaft des Gesetzes kann und wird die Sünde nicht mehr über uns herrschen. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, Römer Kapitel 6, 14, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Man muss nur begriffen haben, was Gnade eigentlich beinhaltet. Nämlich mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstanden sein. Als eine geschichtliche Tatsache. Das geschah vor 2000 Jahren. Nicht wahr? Das ist keine Verheißung für die Zukunft, sondern es ist eine Tatsache, die wir im Glauben ergreifen dürfen, im Blick auf unsere sündige Natur und auch im Blick auf das neue Leben, das wir nun in Christus haben. Und dasselbe gilt nun auch für die guten Werke in der Nachfolge Jesu, die am Tage des Preisgerichtes ihre Beurteilung und entsprechende Belohnung finden. Sollten wir hinsichtlich der guten Werke nachlässig sein, weil uns ja im Fundament des Evangeliums von Christus die ewige Herrlichkeit garantiert ist? Gerade die Rechtfertigungsgnade ist es doch, die uns dazu antreibt und befähigt, unserem Herrn im Blick auf das zukünftige Preisgericht reichliche Früchte in guten Werken zu bringen. Sollten wir etwa aufgrund der Wahrheit, dass derjenige, der Christus und sein vollbrachtes Erlösungswerk als Fundament seines Glaubens hat, auf ewig errettet ist, auch wenn er im Preisgericht Schaden leidet, sollten wir aufgrund dieser Wahrheit weniger beflissen sein, Gott durch gute Werke zu verherrlichen? Das sei ferne, ja, mitnichten, das sei ferne. Vielmehr sollten wir durch Gottes Gnade weder die Hauptbetonung auf unser Tun setzen, noch hinsichtlich der Beurteilung unserer Werke im Preisgericht gleichgültig sein. Denn es geht letztlich um die Verherrlichung der Gnade Jesu. Es gilt weder zur Rechten noch zur Linken von der Wahrheit abzuweichen. Werden wir durch Gottes Gnade in der Mitte des Evangeliums bleiben, in der Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung Jesu zur Verherrlichung Gottes für Sünder, so werden wir auch das rechte Gleichgewicht bewahren und die Aufforderung zu guten Werken werden wir dann durchaus ernst nehmen. Es muss also zunächst ganz neu Wurzelarbeit geschehen, vielleicht bei dir ganz persönlich, Wurzelarbeit. Meine Frage, die ich immer wieder stelle, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Um ein schöneres Leben zu haben, damit deine irdischen Probleme gelöst werden? Der eine möchte heraus aus seiner Einsamkeit, ein anderer aus seinen finanziellen Problemen, der dritte hat Probleme in der Ehe und deshalb bekehrt man sich zu Jesus, weil man meint, er ist doch der, der meine Probleme lösen kann. Das ist doch keine Bekehrung, keine biblische Bekehrung. Das muss nachgeholt werden. Deshalb pflege ich immer wieder zu sagen, es muss ganz neu auch für einzelne Wurzelarbeit geschehen. Das Fundament muss vielleicht zum ersten Mal richtig gründlich gelegt werden. Gott muss an die Wurzel heran. Und deshalb führt Gott dich manche Leidenswege. Ne? Übrigens auch Gottes Kinder, die wirklich dieses Fundament haben. Da geht es tiefer hinein in die Gemeinschaft mit unserem Heiland. Also Wurzelarbeit. Auf der Glaubensgerechtigkeit muss der Hauptakzent liegen. Sowohl in der Verkündigung als auch im persönlichen Glaubensleben. Und hier, ihr Lieben, werden wir niemals auslernen. Nicht wahr? Wenn Luther diese Botschaft verkündigte, was sagt er? Er sagt, wenn die Leute hören, irgendwelche Geschichtchen, die man ihnen erzählt, kann ja auch mal ganz gut sein. Ne? Solch eine Geschichte kann einem ein Gleichnis sein oder so. Dann sind sie hellwach, sagt er. Dafür interessieren sie sich. Aber wenn ich über die Glaubensgerechtigkeit predige, dann fangen sie an zu schnarchen. Kein Interesse. Und das damals, was soll man heute sagen? Wen interessiert das schon, wie es um sein persönliches Verhältnis zu Gott bestellt ist, wie man gerecht wird vor Gott, was Luther im Kloster so bewegte, ne? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, wie er sich abmühte und abquälte, das Gesetz Gottes einzuhalten. Die anderen Mönche hatten kein schlechtes Gewissen, aber er beichtete manchmal 4-5 Stunden lang die kleinsten Dinge in seinem Leben, weil er meinte, er müsste unbedingt das tun, um vor Gott wirklich angenommen zu werden, bis ihm das Herz und die Augen geöffnet wurden für die Gnade Gottes in Christus. So wird denn der Mensch gerecht allein durch den Glauben und nicht durch das Gesetzeswerk. Wer hat das schon ähnlich oder vielleicht, wenn auch in einem viel geringeren Maß, aber doch grundsätzlich erfahren, in unserer Zeit, hin und her in den Gemeinden. Ich spreche nicht von denen, die draußen sind. Ne? Ja, arme Menschen ohne Hoffnung, für die wir beten, dass sie zum lebendigen Glauben an Christus kommen. Aber das Erste, was geschehen muss, es muss in der Gemeinde Jesu eine Erweckung geschehen. Da muss es anfangen. Das Gericht Gottes fängt an am Hause Gottes und das ist die Gemeinde Jesu. Da muss neues Leben rein, da muss Buße geschehen. Beugung und Buße und Freude am Evangelium, ne? Das darf unsere Freude täglich sein, dass wir mit Gott versöhnt sind, dass wir Vergebung unserer Sünden haben, dass wir ewiges Leben haben, ein wunderbares, herrliches Erbe in der Zukunft. Ich hoffe, dass das bei den meisten von uns der Fall ist. Hier werden wir also niemals auslernen an dieser Stelle. Darin werden wir bis zu unserem letzten Atemzug glückselige Schüler sein, Christus zu lernen. Ja? Wenn unser Herr Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dann lädt er, wenn man den Zusammenhang bedenkt. dann lädt er dazu ein, ihn immer besser kennenzulernen. Nicht in erster Linie als Vorbild, sondern als den Gekreuzigten in seinem sanftmütigen und demütigen Umgang mit den Sündern, die unter dem Druck des Gesetzes zu mühseligen und beladenen geworden sind. Er ist derjenige, von dem Jeremia in Bezug auf den neuen Bund, auf den Gnadenbund spricht, wenn es dort heißt, denn ich will die Müden erquicken und die Verschmachteten sättigen. Jeremia 31. Nur von daher werden wir unseren Herrn Jesus Christus auch als Vorbild zu schätzen wissen. Dann ist er allerdings auch unser Vorbild. Erst ist er unser Stellvertreter, dann ist er unser Vorbild. Nur auf diese Weise werden wir die Ermahnungen zu einem geheiligten Lebenswandel, zu einer guten geistlichen Lebensweise nicht als unerträgliche Last empfinden, sondern als gnadenreiches Vorrecht, Gott mit Freuden zu dienen. Denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Wie es auch Johannes in seinem ersten Brief bezeugt, seine Gebote sind nicht schwer. Dann haben wir Freude, dem Herrn zu dienen. Nur von daher. Ist er aber in erster Linie unser Vorbild? Also bei mir persönlich käme dann keine Freude auf. Glücklicherweise ist er in erster Linie mein Stellvertreter, der alles an meiner Stelle schon vor Gott in Ordnung gebracht hat und der mein Leben ist stellvertretend vor Gott. Ja. Ein Leben, das Gott verherrlicht, habe ich nur in Christus, Stellvertretung. Dann ist er allerdings auch mein Vorbild und dann darf ich mit Freuden in Christus Jesus ihm dienen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so werden wir auch am Tage des Preisgerichtes vor unserem Heiland nicht beschämt werden. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir so von Herzen für deinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, den du zu uns gesandt hast, das Liebste, was du hattest. Mehr konntest du nicht geben als seinen lieben Sohn. Mehr wolltest du auch nicht, weniger wolltest du auch nicht geben. Du hast uns alles geschenkt in deinem lieben Sohn. Und dafür preisen wir dich auch in dieser Stunde. Amen.